Archäologisches Material ist nicht stumm. Es spricht seine eigene Sprache.
Hallo und herzlich willkommen bei Artefakte erzählen, unserem Archäologie-Podcast. Ich bin die Natascha.
Und ich bin die Susanne. Ich bin die Archäologin.
Aber ich nicht. Aber ich befrage dich einfach mal
dazu. Das ist ein guter Plan.
Ist das ein guter? Haben wir einen Plan?
Ich glaube schon. Also wir haben so ungefähr einen Plan, was das Thema heute ist.
Sonst haben wir keinen Plan.
Muss man einen Plan sonst haben?
Wir sind ziemlich planlos und ich mag das. Mm. So viel Vorarbeit braucht man nicht.
Nicht? Ich lasse mal schnell die 1000 Zettel verschwinden, die ich vorbereitet habe. Hüstel. Wir haben ein nettes Feedback bekommen vom Thomas aus Deutschland.
Mhm. Hi Thomas.
Hi Thomas, der geschrieben hat, unser Podcast gefällt ihm sehr gut und er ist einer der wenigen Podcasts, die er nicht nur abonniert hat, sondern auch wirklich hört.
Was wir ganz toll finden.
Naja, man kann immer wieder was abonnieren und so, ah, ist wieder eine neue Folge. Ach,
schon wieder vergessen, ja. Okay.
Aber er hat uns die Frage gestellt, warum wir nicht bei Apple Podcasts sind.
Oh Gott.
Und wir haben es gerade vorher wieder probiert, uns bei Apple Podcast anzumelden. Und da braucht man eine Apple-ID. Und wir sind jetzt nach einem halben Jahr wieder daran gescheitert, eine Apple-ID zu beantragen.
Du sagst das in der Öffentlichkeit.
Na sicher.
Das wissen die es ja.
Wissen die das?
Dass wir auf dem Weg sind.
Naja, er hat uns ständig, beim ersten Mal hat er gesagt, na, das Geburtsdatum passt nicht. Na, ich glaube, wir haben das Geburtsdatum des Podcasts genommen, das war letztes Jahr. Sind wir zu jung. Da ist dann gestanden, du bist zu jung für eine Apple-ID, wir müssen deine Erziehungsberechtigten dazu fragen.
Und dann haben wir sie gefragt.
Ja, und dann haben wir sie gefragt, ein anderes Datum gegangen, du kannst das jetzt nicht beantragen.
Wir haben es versucht.
Egal. Also, vielleicht probieren wir es nochmal.
Wir probieren es nochmal für dich, Thomas. Ja. Und für dich, Nadia. Die Nadia hat auch gefragt.
Okay.
Aber wir tun unser Bestes. In der Zwischenzeit, wir sind überall anders. Überall anders.
Nur nicht auf Apple.
Nur nicht auf Apple dabei. Aber wir schaffen das schon irgendwie.
Also man könnte jetzt davon ausgehen, dass wir selber keine Apple-User sind, wenn man das hört. Aber das ist...
Ich stehe dazu. Ups. Ups. Ups, polarisiert. Und schon polarisiert.
Oje.
Oje. Also, ich habe eine Frage an dich. Bist du
ja.
bereit?
Ja, bitte.
Weil dazu bin ich da, ja. Angeblich. Ich höre dir auch gern zu, einfach nur, das passt schon. Also, ich liebe die deutsche Sprache, ja. Mhm. Und hier ist die Frage. Mhm. Hügelgrab oder Grabhügel?
Ah.
Fragezeichen.
Ah. Das ist so wie mit Raubgräber oder Grabräuber, gell?
Erzähl mir. Was sagst du?
Ich sage eher Hügelgrab.
Aber ist ein Grabhügel was anderes oder ist das genau das Gleiche in dem Sinn?
Ich würde sagen, es ist okay. Ziemlich das Gleiche. Ja. Man könnte höchstens vielleicht noch sagen, ja, Hügelgräber sind vielleicht eher im prähistorischen Kontext und Grabhügel eher im abrömerzeitlichen Kontext. Mhm. Also diese Definition gibt es, aber man kann die Begriffe als Synonym verwenden.
Schon.
Ja.
Ist auch das Gleiche, weil das eine ist ein Hügel mit Gräbern und das andere ist ein Grab mit Hügel.
Wo auch mehrere Gräber drin sein können. Ja. Aber es ist immer nur ein Hügel.
Ist es immer nur ein Hügel?
Naja, bei Hügelgrab und Grabhügel ist es immer nur einer, ja. Stimmt. Aber es können mehrere Bestattungen drin sein.
Ah ja. Oder es können mehrere Hügel nebeneinander sein, oder?
Oder es können mehrere Hügel nebeneinander sein und dann ist es eine Hügelgräbergruppe oder ein Hügelgräberfeld. Aber keine Grabhügelgruppe, komischerweise.
Grabhügelgruppe gibt es nicht.
Nein, aber Hügelgräbergruppe gibt es.
Ich liebe die deutsche Sprache, weil es ist so gut.
Sie ist ja super. Im Englischen haben wir entweder nur Mounds oder Barrows.
Oder, so wie ich es kenne, Cairns. Das ist ein bisschen was anderes.
Das ist ein bisschen was anderes. Die Cairns sind hauptsächlich mit sehr viel Steinanteil. Nicht, dass bei den Hügelgräbern nicht auch Steine drin wären, aber da ist das hauptsächlich, dass du die Steinkonstruktion noch wirklich siehst.
Richtig. Aber das liegt ja daran, dass einfach die Erde nicht so, da kann man nicht so viel graben, glaube ich. Die ist recht... hart,
genau.
Schätze ich jetzt mal.
Also von der Definition her sind die Cairns ein bisschen was anderes.
Mhm.
Und die sind ja auch geografisch ja nur von sehr engen Bereich eingeschränkt.
Kennt ihr Schottland?
Mhm.
Also vielleicht auf, sind sie allgemein in den Inseln? Oder?
Ja, eher. Und okay. Ein bisschen so im französischen Bereich in der Normandie-Bretagne, da hast du auch eher.
Okay.
Und sonst überall hast du Hügelgräber.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich habe mal gegoogelt, weil ich habe mir gedacht, ich bereite mich mal ein bisschen vor. Und scheinbar gibt es solche Grabhügel oder Hügelgräber, wie man es haben will, überall und zu allen Zeiträumen. Weird.
Es ist irgendwie ein sehr lustiges Phänomen, weil sie beginnen, also im europäischen Kontext einmal, so im 5. Jahrtausend vor. Das heißt, wir sind da so in der Jungsteinzeit. Und sie kommen aber auf anderen Kontinenten zum Teil gar nicht viel später vor. Zum Beispiel in Nordamerika bei gewissen indianischen Kulturen tauchen sie im 4. Jahrtausend vor schon auf. Also du hast sie auch sehr früh dann im asiatischen Raum, im ostasiatischen Raum, du hast sie im afrikanischen Raum. Also das ist etwas, was wirklich überall vorkommt.
Überall zu allen Zeiten, ja.
Weil es ist eine relativ einfache Art, um ein Grab extra zu kennzeichnen, weil du im Prinzip ja eigentlich im Prinzip nur die Erde brauchst, die du über das Grab drüber schütterst. Und du hast dann gleich einmal etwas, was man von Weitem sieht und was auch andeutet, dass der hier Begrabene, je nach Größe des Grabhügels, wichtiger oder weniger wichtig war.
Oder wie viel Zeit sie gerade gehabt haben.
Oder
Ressourcen. Das ist wahr. Du musst nur Erde drüber schütten, das ist recht einfach. Und über welche Hügelgräber oder Grabhügel reden wir denn heute genau?
Wir werden im Endeffekt zu den Grabhügeln kommen, die bei uns in der Gegend, also im österreichischen Bereich, in der Römerzeit häufig sind. Aber davor werden wir uns noch ein bisschen so allgemein die Hügelgräber oder Grabhügel, vor allem im europäischen Kontext, ein bisschen anschauen.
Okay, ja.
Und einen kurzen Ausschwenker in die USA machen.
Oh, dort landen wir heute.
Ja,
ja gut, dann erzähl mir mal,
ja.
Was gab es da so?
Also wie ich schon bereits gesagt, die Hügelgräber tauchen bei uns in der Jungsteinzeit auf und die laufen dann mit Unterbrechungen so bis ins Mittelalter. Kann man eigentlich sagen.
Danach nimmer?
Danach eigentlich nimmer, weil danach hast du ja sehr stark die Friedhöfe, die enger sind mit diesen Grabgruben und den christlichen Kontext, weil du hast ja bei einem, die christlichen Begräbnisse gehen ja sehr stark auf Vereinheitlichung und dass du keine Beigaben dabei hast. Und warum machst du dir ein großes Hügelgrab mit vielleicht noch einer Grabkammer drinnen, wenn du keine Beigaben reingeben kannst? Oder sollst eigentlich vom Glauben her? Im Prinzip ist ein Grabhügel eine runde, ovale oder gestreckte Erdaufschüttung über einer Bestattung oder über mehreren Bestattungen. Und diese Einbauten, wie man sie auch nennt, die können aus Holz oder aus Stein sein. Und es können Körpergräber drinnen sein oder es können Brandgräber drinnen sein. Also es können Urnen direkt bestattet sein, also wo der Leichenbrand aufgesammelt wird, in die Urne gelegt wird. Oder man hat auch sogenannte Brandschüttungsgräber, wo man einfach nur auf einer Fläche den Leichenbrand verteilt hat und darüber den Hügel errichtet hat. Oder, was auch sehr häufig in der Römerzeit vorkommt, man hat direkt einen Scheiterhaufen errichtet und das Ganze, wie es runtergekracht ist, so liegen lassen und darüber den Hügel gerichtet. Das ist komplett unterschiedlich. Im Lateinischen gibt es den Begriff Tumulus für die Hügel und das taucht da bei uns manchmal im Sprachgebrauch auf.
Tumulus?
Tumuli.
Es tummelt sich? Nein.
Nein. Oder ist es vielleicht eher der archäologische Sprachgebrauch, was immer wieder auftaucht?
Ich habe mich gerade überlegt, ich kenne es jetzt nicht so.
Grabhügel können im Prinzip von der Höhe und vom Durchmesser her sehr stark variieren. Also sie können so zwischen 1 und 30 Meter hoch sein.
Das ist ein Unterschied, ob es 1 oder 30 ist, ja?
Schon, ja.
In der Landschaft.
Und einen Durchmesser von ein paar Meter bis zu über 100 Meter haben. Das ist auch dann ein ziemlicher Durchmesser.
Ja. Heißt, wenn er groß ist, gleich, dass es mehrere Leute sind oder muss es das jetzt nicht unbedingt sein?
Es heißt eher prinzipiell, da ist wer Wichtiges drinnen bestattet.
Okay.
So ein bisschen wie großes Auto, wichtiger Mensch.
Oder kleiner, ich sag's jetzt nicht laut.
Genau, du hast angedeutet, ich nicht. jedenfalls bei den Abbildungen, die wir dazugeben zur Folge, ist einer der größten Grabhügel Mitteleuropas dabei, nämlich der Magdalenenberg. Der liegt bei Villingen in Baden-Württemberg und der ist einer der wirklich noch groß erhaltenen Fürstengrabhügel aus der Hallstattzeit. Mhm. Man kann ihn anhand von Dendrochronologie in das Jahr 616 vor Christus datieren. Also einer der Bäume, der dafür verwendet worden ist, die Grabkammer zu machen, ist im Jahr 616 vor Christus gefällt worden. Der Hügel hatte eine originale Höhe von 10 bis 12 Metern, aber einen Durchmesser von 104 Metern.
Huh.
Okay. Und das ist schon ziemlich gewaltig.
Das war ein wichtiger Mensch.
Das war ein sehr wichtiger Mensch. Und ich habe in einem Buch, wo es über prähistorische Archäologie geht, ein paar Berechnungen gefunden, weil es ist immer lustig, wie Archäologen versuchen dann immer natürlich Kontexte herzustellen, dass man das umlegen kann auf die Jetztzeit. Wie lange hat man gebraucht, um diesen Hügel zu errichten?
Ja.
Mit den damaligen Methoden, also ohne Bagger. Mit Bagger geht das schnell. Ja, mit Bagger ist der Hügel auch schnell hin.
Ja.
Aber sie haben, also die Kollegen haben ethnografische und ethnoarchäologische Beobachtungen gemacht und das auf diesen Grabhügel umgelegt und haben gesagt, okay, das gesamte Material jetzt mit den ganzen Schichtungen, mit der Steineinpackung und der Grabkammer und so weiter, sind ungefähr 33.000 Kubikmeter Baumaterial.
Das ist hoch.
Das muss man mal bewegen.
Das ist viel, ja.
Und
wie haben sie es gemacht? Mit einer Schaufel?
Mit Schaufeln, so händisch und so Zeugs.
Kommt man nicht weit.
Man kommt schon weit, wenn man lang nur dran arbeitet, weil sie haben umgerechnet, wenn das ein Anführer von einem Dorf war mit ungefähr 300 Erwachsenen, von denen ungefähr die Hälfte immer gearbeitet hat, für 2 Stunden am Tag, an 6 Tagen in der Woche und 6 Monate im Jahr, brauchen sie 4 Jahre, um den Hügel zu bauen.
Wer baut 4 Jahre lang an einem Grabhügel?
Wenn dein Chef dir das sagt.
Der ist dort.
Nein, da noch nicht. Vielleicht baut er sich das ja schon vorher. Weil die kann man ja anlegen schon vorher.
Stimmt,
und man kann begehbare Korridore, die sogenannten Trommel, machen. Okay. Dass man das dann nachträglich noch bespielen kann.
Ja gut. Hast du zumindest eine Beschäftigung.
Wenn der Chef sagt und der Chef vielleicht auch noch Priester ist, dann...
Dann machst du es.
Macht man das, dann genau.
Schaufelst du dahin. Okay. Wow.
Ja, es ist aber eine lange Zeit, gell?
Es ist eine lange Zeit für einen Hügel.
Ein anderer Hügel, ein österreichisches Beispiel, ist der Großmugel.
Der ist hübsch.
Im Bezirk Korneuburg in Niederösterreich.
Der ist auch sehr eindeutig ein Hügel.
Genau, der ist eindeutig als Hügel
erkennbar. Vorher nicht dort war.
Genau, der ist ortsfremd, könnte man sagen.
Recht ortsfremd. Hier ist die nächste Frage.
Ja.
Der ist recht eindeutig, aber vielleicht gibt es ein paar, die nicht ganz so eindeutig sind. Wie erkennt man die?
Ja, es kann ja immer wieder vorkommen, dass man so spazieren geht und im Wald so komische Huppel sieht, so wo Bäume draufstehen.
Ja, aber die könnten auch natürlich sein,
Die könnten auch natürlich sein, aber man hat ja dann verschiedene Methoden, um das rauszufinden, ob das wirklich ein Grabhügel ist. Und eine der Varianten ist, dass man sich Luftbilder anschaut, ob man da irgendwas sieht. Was man jetzt gleich dazu sagen muss, das geht bei Hügeln oder allem, was in einem Wald ist, nicht. Weil mit normalen Luftbildern, mit der normalen Luftbildfotografie, siehst du durch die Bäume nicht durch.
Okay.
Das heißt, du siehst eigentlich nur Bewuchsmerkmale auf dem Acker. Aber wenn du in einem Wald was prospektieren möchtest, dann brauchst du die Methode des ALS, des Airborne Laser Scannings, wo ein Flugzeug drüber fliegt, einen Laserstrahl auf die Erdoberfläche schickt, so im Abstand von einem halben oder einem Meter, und das Ganze ein Rasterbild dann entwickelt. Cool. Und aus diesem Rasterbild werden nämlich die Bäume rausgerechnet. Das heißt, du siehst wirklich nur die Erdoberfläche.
Sehr praktisch, ja.
Und das ist eher eins von den Bildern, das ich dazu gebe.
Ja.
Das ist ein Ausschnitt von einer Kartierung oder von einem Airborne Laserscan aus dem Hügelgräberfeld von Kapfenstein in der Oststeiermark. Und da sieht man schön diese kleinen runden Gupferl. Und ein paar von den runden Gupferln haben ein Loch. Und das Loch heißt, dass sie schon einmal ausgegraben worden sind.
Da kennt man schon einmal, dass jemand daran gearbeitet hat. Wie witzig.
Ja, und wenn sie so ein Locherl haben, sind das eigentlich eher weniger Archäologen gewesen.
Oh.
Sondern eher Heimatforscher, Ortskundige, die örtlichen Lehrer des 19. Jahrhunderts oder pensionierte K&K-Offiziere oder einfach nur irgendwer, der gedacht hat, da ist ein Schatz drinnen.
Aber da war nichts. Oder sie haben nicht weit genug gegraben. Wie bei unserer Folge von The Dig ein bisschen.
Genau.
Die haben nicht weit genug gegraben.
Genau, und das war das Glück. bei der Dick.
Ja, das stimmt. Und da weiß man einfach nicht, ob.
In den. Ja, die meisten gehen natürlich davon aus, dass die Bestattung zentral in der Mitte ist. Das heißt, wenn sie am höchsten Punkt nach unten graben, sind sie drin.
Mhm.
Manchmal gibt es aber auch dezentrale Bestattungen. Oder so wie bei der Dick, nicht ganz vollständig mehr der Hügel da, deshalb woanders die Mitte.
Ja.
Es sind aber keine Schätze drinnen, weil was die Leute erwarten sich, dass ein Goldschatz drinnen ist oder irgendein Schmuck oder irgendwas, was man zu Geld machen kann.
Ja.
Aber was in so einem klassischen provinzialrömischen Hügelgrab drinnen ist, ist ein paar Töpfe. Einmal salopp formuliert.
Wir brauchen Untertitel für unsere deutsche Hörer. Was ist drin?
Gefäßkeramik.
Ja, sehr schön.
Und Teile der Gewandausstattung der Schmuckbranchen, also von den Fibeln zum Beispiel. Die obligatorische eine Münze ist drin für den Fährmann, hin und wieder sind Glasgefäße drinnen, aber nichts, was man jetzt wirklich teuer verkaufen kann.
Mhm.
Aber es gibt halt immer wieder natürlich Sagen von Schätzen in Hügeln.
Klar.
Und deshalb gibt es auch natürlich immer wieder die Leute, die halt dann reinfahren und das rausholen. Und, wenn nur so ein kleines Locherl drin ist, kann wirklich sein, dass sie es nicht erwischt haben.
Ja, da waren sie nicht ehrgeizig genug.
Nein.
Oder sie wurden erwischt oder so.
Kann auch sein.
Okay.
Es gibt noch eine andere Variante, wenn man Glück hat und sich zum Beispiel mit alten Kartenwerken beschäftigt, dann kann man nämlich dort auch Hügelgräberfelder noch finden. Wie bei dem anderen Beispiel, und zwar bei der Kartierung der josephinischen Landesaufnahme. Das war die erste große, umfassende Landesaufnahme in der Habsburger Monarchie in den Jahren 1784, 1785. Und das ist der Ausschnitt.
Illustrationen oder wie?
Kartenwerk. Ein umfassendes Kartenwerk des aller Länder der Habsburger Monarchie zu diesem Zeitpunkt.
Sehr detailliert auch.
Unter Josef I.
Ja.
Na, Entschuldige, Josef II.
Ja. Du sagst mir
das. Ein Josef, es ist der Sohn von der Maria Theresia. Und
ist der Zweite oder der Erste?
Nein, es muss der Zweite sein. Der Erste war vorher. Es ist Josef der Zweite.
Okay.
Und da sieht man den Ausschnitt von D. Dorf Altenmarkt. Das liegt bei Leibnitz in der Südsteiermark. Und das ist ein Hügelgräberfeld. Das sind die einzelnen Hügeln, die noch so gut im Gelände zu sehen waren, dass man sie eindeutig auf der Karte kartiert hat.
Das sieht so cool aus. Die ganzen Hügel.
Mhm. Und das Lustige ist, da ist es extrem dicht, aber es gibt natürlich andere Abschnitte, auch wo man immer wieder so ein oder zwei Hügel hat und dann, wenn man sich das anschaut, weiß man, okay, da gab es mal ein Hügelgrab oder auch nicht mehr.
Ja, ja.
Weil du kannst sagen, alle Hügelgräber eigentlich, die in landwirtschaftlich genutzten Gebieten vorkommen, die sind irgendwann im Laufe der Zeit eingeebnet worden. Also, dass der Großmugel nicht angeschnitten ist, sondern noch immer so groß in der Gegend steht, ist eigentlich.
Keiner hat es noch gemacht.
Keiner hat es noch gemacht, keiner wollte darauf.
Ja.
Er schaut schon ein bisschen angeschnitten auf der Seite aus, aber der Großmuggel selbst ist noch nicht ausgegraben worden. Also weder von Raubgräbern noch von Kollegen.
Vielleicht möchte es dir mal jemand machen.
Er steht unter Denkmalschutz. Also so wie er ausschaut, ist es eigentlich schon monumentales Gebilde in der Landschaft, das passt dann schon gut.
Es sieht toll aus, auf jeden Fall.
Also es gefällt mir eigentlich so, wie es ist.
Also deine Meinung ist, den muss man nicht ausgraben, der ist schon okay so?
Ja.
Okay.
Außerdem ist er nicht römisch.
Ah, woher weißt du das?
Weil er so groß ist. Die Großen sind eigentlich die hallstattzeitlichen Fürstengrabhügel.
Okay.
Und
in der Römerzeit hat man
kleinere gemacht. Nein, kleiner einfach vom Durchmesser her, also vielleicht bis zu ein bisschen 10, 15 Meter und nur so 1 Meter oder 2 Meter oder machen wir ein bisschen mehr hoch, aber nicht diese großen mit 30, 40 Meter Durchmesser.
Mhm.
Die kommen da nicht mehr vor.
Mhm.
Zumindest nicht bei uns in den Provinzen.
Okay.
Dass es größere gibt, also das gibt es dann schon in Italien, aber das kommt dann vom Augustus-Mausoleum her, der ja sicher selbst einen Hügel errichtet hat.
Gut.
Mit einem Steineinbau rundherum.
Okay.
Und damit auf die Grabform von Alexander dem Großen zurückgegangen ist.
Mhm.
Jetzt hat das natürlich auch einen Einfluss auf die Provinzen gehabt, aber
das ist in kleinerer Form.
In kleinerer Form. Ja. In kleinerer Form.
Wir haben das nachgemacht, aber nicht ganz so. Ja. Nicht ganz so groß. Ja.
Ein weiterer Hinweis, dass irgendwo in einer Gegend Grabhügel sein könnten, hast du im Namensmaterial. Und ich glaube, auf das haben wir schon mal hingewiesen.
Es kann sein, irgendwas, das Berg oder Hügel oder so heißt?
Genau, im Althochdeutschen heißt es Chleo, mit H oder ohne H am Anfang, Hügel, Grabhügel oder Wall. Das heißt auch im Mittelhochdeutschen noch mit Lee. Das heißt, alles, wo du Le oder Lech oder Leber mit E oder A, Lebar dann hinten hast, okay, oder Lewer, deutet darauf hin, dass hier Hügel waren.
Der Lechwald?
Der Lechwald hat Hügelgräber.
Hat Hügelgräber?
Ja.
Echt?
Ja, hat da Richtung LKH hin. Nein. Da gibt es sogar Informationstafeln dazu.
Ah, cool.
Die Lechkirche steht da auf dem Grabhügel drauf.
Sie steht da drauf.
Die allerdings auf dem Hallstattzeitlichen. Die im, okay, Lechwald sind römerzeitlich.
Die sind römisch? Hey.
Mhm.
Okay.
Also das kann man auch vom Namensmaterial her ein bisschen, mhm, was sagen.
Neben Info, der Lechwald in Graz. Wir haben einen und eine Lechkirche. Darüber, genau, reden wir gerade.
Genau. Also für die Nicht-Grazer zur, mhm, Erklärung. Ja, also es gibt verschiedene Varianten, wie man herausfinden kann, ob das, was man jetzt im Wald beim Spazieren gesehen hat, wirklich ein Grabhügel ist oder, mhm, nicht.
Mhm.
Oder man kann natürlich auch in die verschiedenen Datenbanken reinschauen. Mhm. Oder befreundete Archäologen anfragen und sagen, mhm, du, kennst du das? Und wenn wir sagen, ja, kennen wir, ist das und das.
Mhm.
Und wenn wir sagen, na, haben wir noch nie gehört, wo hast du das gefunden? Dann interessiert einen...
Und hast du eine Schaufel?
Na, das mit der Schaufel nicht. Okay. Aber dass man das einmal zumindest im Gelände anschaut und kartiert, mhm, und dann, mhm, eine Fundmeldung abgibt an das Bundesdenkmalamt.
Oder man nimmt sich eine Schaufel.
Nein,
tut's das nicht. Das, nein, ist nicht okay.
Das ist nicht okay.
Das ist nicht okay.
Ohne Genehmigung irgendwo graben, nein, ist nicht okay.
Tut's das nicht, kontaktiert einfach befreundete Archäologen oder...
Oder örtliche Institute Museen.
Oder Museen oder
die Bundesdenkmalamt.
Stadt. Ja.
Oder laut Denkmalschutzgesetz sind auch Polizeistationen, die örtlichen Gemeindeverwalter, also auch Bürgermeister und so dafür verantwortlich. Also man hat sehr viele Möglichkeiten, das, was man findet, auch zu melden.
Ja. Ja.
Aber wir werden sowieso mal eine Folge rein nur über Denkmalschutz und Denkmalschutzgesetz in Österreich machen.
Da das wäre spannend. Falls ihr Fragen dazu habt, dann fragt's.
Bevor wir zu den steirischen Hügeln noch kommen, ich habe ja vorher von den USA geredet gehabt.
Ja.
Weil es ja eben auch bei gewissen indianischen Kulturen sogenannte Mounds gibt.
Mhm.
Also bei ihnen in den USA heißen sie Mounds, die Grabhügel.
Mhm.
Da gibt es zum Beispiel vor allem im Osten und im Süden sind die vorhanden. Also, mhm, das sind die Bundesstaaten Ohio, Mississippi, Missouri, aber auch in Wisconsin, Virginia und Georgia in gewissen Bereichen, mhm, gibt es welche.
Mhm.
Und die gehen aber dann rauf bis Kanada, bis Ontario. Das Lustige ist, die beginnen auch schon im 4. Jahrtausend vor. Das heißt, die beginnen nicht einmal so viel später wie die europäischen.
Mhm. Weil es gab immer schon Leute dort und die waren nicht die, die wir jetzt kennen.
Genau, beziehungsweise kann man auch natürlich sagen, es gibt ja die These dieser Einwanderung im 6. Jahrtausend vor über die Aleuten.
Ja, stimmt, ja.
Das, mhm, heißt, die könnten die Ideen vielleicht auch irgendwie mitgebracht haben.
Mhm.
Wobei die Idee zu haben, dass man über dem Grab ein Hügel errichtet, das ist wirklich was ganz einfach geht.
Es scheint einfach in der menschlichen Natur zu sein, weil wie wir vorher ganz am Anfang gesagt haben, es ist auf jedem Kontinent schon sehr früh passiert und findet man überall.
Und du kannst das wirklich, das, was du bestattet hast, relativ leicht damit schützen.
Stimmt. Nein, ja.
Vor wilden Tieren schon.
Ja, aber es steht halt so mitten in der Landschaft und es ist recht eindeutig wahrscheinlich.
Das schon, nur es ist ja immer mit einem gewissen sakralen Schutz auch verbunden, weil du möchtest dich ja nicht mit den Geistern der Ahnen anlegen.
Nein, oh mein Gott.
Wenn du in ihrem Grab herumwühlst.
Nein. I come to haunt you.
Ich und alle meine Verwandten kommen dann zu dir nämlich.
Genau.
Das Lustige an der Sache mit den Hügeln in den USA ist, dass Thomas Jefferson mit denen in Verbindung steht.
Ach so, wie? Was hat er gemacht schon wieder?
Thomas Jefferson gilt als einer der Pioniere der Archäologie in den USA.
Nein.
Weil er sehr früh Indianergräber ausgegraben hat.
Das die, in der, erklären, ja,
die in der Nähe von seinem Landgut von Monticello waren. Jefferson haben wir erwähnt im Zusammenhang mit den Villen, glaube ich. Da haben wir mal mit über Monticello geredet.
Ah, richtig, da haben wir Monticello erwähnt, genau.
Allerdings ist er nicht ganz...
Wieso tut er das?
Ja, man weiß doch, man grabt keinen Indianerfriedhof aus und man baut da nichts drauf.
Aber vielleicht ist das Klischee da erst aufgekommen, als er es versucht hat.
Möglich. Ja. Oder wirklich erst mit Poltergeist beim ja. Steven Spielberg in den 70ern. Aber er gilt als Pionier der Archäologie, obwohl nicht ganz unumstritten,
ja.
Weil es ist ihm mehr um die Zerstörung gegangen als um
ja.
das Konservieren.
Ja.
Aber er hat zwar eine Vorform der Dendrochronologie für die Datierung verwendet, also auch mit Baumringe zählen.
Ach so.
Also insofern, wenn man frühe Archäologie in den USA hört, stoßt man früher oder später.
Dabei?
Auf den Jefferson.
Okay.
Und damit wir wieder zurück in die Steiermark kommen, zu den norisch-pannonischen Hügelgräbern, die ich am Anfang schon erwähnt habe. Wir haben in der Steiermark ziemlich viel von denen, die heute noch erhalten sind, beziehungsweise die man noch so im Gelände erkennen kann oder auf Luftbildern erkennen kann. Also wir haben im Stadtterritorium von Flavia Solva, das ist ungefähr West- und Oststeiermark zusammengelegt, ungefähr 4500 von diesen Grabhügeln.
Gibt es viel zu graben.
Wenn man es alle ausgraben würde, wenn es nicht schon zum Teil nicht mehr relevant sind, unter Anführungszeichen, weil sie schon mal geknackt worden sind. Also wir nennen das einen Hügelknacken.
Hügelknacken heißt es?
Das heißt knacken, ja.
Okay, wenn schon jemand dabei war.
Wenn schon jemand dabei war. Aber so als Relation gesehen, es ist praktisch nur mehr ein Bruchteil davon erhalten, was wir, also von dem wir ausgehen können, dass es in der römischen Antike gegeben hat.
Ja.
Weil die Hügel, die erhalten sind, sind großteils in heute bewaldeten Gebiet. Das heißt, so in Hanglagen und nicht in der Ebene. Alles, was in der Ebene ist, kann man sagen, ist eigentlich verschliffen und de facto nicht mehr da. Wobei man aber auch dazu sagen kann, dass die Römer sehr gern ihre Grabhügel so angelegt haben, bei ihren, sei es jetzt entweder bei den römischen Villen, irgendwo bei den Einzelgehöften, dass sie sichtbar waren von der Villa aus und das heißt dann schon ein bisschen so in Hanglage rauf.
Mhm.
Also während die Villa unten war, hat man dann rauf zu den Hügeln schauen können.
Mhm. Das heißt, wenn es eine Villa gab, gab es vielleicht irgendwo sogar in der Nähe einen Hügel.
Sogar sicher, weil die Leute, wenn sie in den Villen gelebt haben, haben sich sehr gern in ihren Villen oder in der Nähe der Villa bestatten lassen.
In der
Nähe, lassen.
Klar, die Familie ist wahrscheinlich in der Nähe, ja.
Genau. Wobei es interessanterweise so ist, dass wir haben nicht unbedingt überall, wo wir die römische Villa haben, das Gräberfeld dazu und umgekehrt. Wir haben ein einziges Beispiel, wo das bei beiden der Fall ist. Und das ist meine Villa von Grünau.
Die Grünau wieder, ja? Okay.
Da gibt es nämlich.
Da gibt es sie beide.
Da gibt es beides. Da gibt es die Hügel und da gibt es die Villa dazu.
Mhm.
Und das ist schon für die Steiermark außergewöhnlicher Befund.
War das die Regel, dass sich die steirischen Römer, unter Anführungszeichen, immer begraben haben lassen? War das? Oder eben zuerst Feuerbestattung und dann Ding?
Genau,
oder?
Also wir haben immer. So sagen wir, erstes, zweites Jahrhundert auf alle Fälle die Brandbestattungen.
Mhm.
Dann erst so gegen Ende des zweiten Jahrhunderts kommt langsam die Körperbestattung auf. Das ist dann auch die Variante, wo es dann die Sarkophage gibt zum Beispiel.
Okay.
Aber sonst, Brandbestattungen sind in den meisten Fällen, also die billigeren unter Anführungszeichen Bestattungen sind die in den Hügeln.
Aha.
Die teureren Bestattungen sind die, wenn du dir ein ganzes Grab so ein kleines Mausoleum hinstellen lässt.
Klar, ja.
Und das ist natürlich auch dann eine Kostenfrage, wie du dir das Ganze finanzieren möchtest.
Wo du dein Ableben leben möchtest. Ja.
Genau.
Okay.
Wobei es gibt sehr schöne Hügel, die zusätzlich jetzt nicht nur als Hügel in der Landschaft gestanden sind, sondern auch Markierungen hatten, wie Stelen, die daneben gestanden sind, mit den Porträtdarstellungen der Verstorbenen und am Inschrifttext. Oder einfach nur ein sogenannter Grabtitulus, also eine Inschrift, die über dem Eingang eingelassen war. Weil man hat die Gräber ja meistens nicht nur für eine Bestattung verwendet, sondern für mehrere. Mhm. Das heißt, man hat dann nachträglich noch die anderen Familienmitglieder reingelegt.
So wie es bei uns teilweise am Friedhof üblich ist.
Genau, du hast dann die Familiengruft unter Anführungszeichen.
Genau. Okay, also auch schon.
Ja.
Mhm. Alle gemeinsam.
Konnte man sich dann nicht aussuchen, wenn man im Tod seine Ruhe haben wollte, ist man in die
Familiengrab gekommen. Man kommt nicht zur Ruhe von der Mama.
Oder von den sonstigen Verwandten.
Ja.
Was man vielleicht bei den Hügeln noch dazu sagen sollte, es gibt verschiedene regionale Unterschiede.
Okay.
Otto Urban hat so dieses große Standardwerk über die Hügelgräber im heutigen Österreich der Römerzeit geschrieben, in den 80er Jahren. Und er unterscheidet vier verschiedene Gruppen nach regionaler Ausbreitung. Also nicht überall im heutigen Österreich kommen die vor. Und wie schon der Name sagt, norisch-pannonisch, kommen sie eher im Osten vor und gehen halt dann rüber in den ungarischen, heute ungarischen Raum. Also wir haben die Gruppe, die bei uns vorherrscht, ist die sogenannte steirisch-südburgenländische Gruppe. Da sieht man dann gleich, wo die Verbreitung ist. Das ist eine sehr dichte Verbreitung, da gibt es sehr, sehr viele. In Niederösterreich, südlich der Donau, gibt es die niederösterreichische Gruppe. Ja. Um Salzburg, um das antike Juvavum herum, gibt es die Salzburger Gruppe. Und dann gibt es noch eine eigene nordburgenländische Gruppe. Und die sind alle von den Beigaben her ein bisschen unterschiedlich.
Und zwar?
Also wir haben in der südburgenländisch-steirischen Gruppe haben wir sehr gern zum Beispiel gläserne Urnen. Die kommen sonst nicht vor. Also da hat man wirklich ein Glasgefäß genommen und dort den Leichenbrand reingegeben.
Okay.
Es gibt auch die anderen Varianten, aber diese Glasgefäße gibt es nur in unserem Bereich.
Mhm.
Dann im niederösterreichischen Bereich gibt es zum Beispiel Gesichtsgefäße oder Hausurnen, die verweisen jetzt in einen anderen Bereich.
Hm.
Gesichtsgefäße heißt einfach, das ist, da ist ein Gesicht drauf gemacht.
Aha, die Mama schaut dich an.
Oder sonst irgendwer.
Aus dem Jenseits.
Nein, du hast sie eh im Grab drin, du hast sie
nicht im Kamin stehen. Ah, okay, Gott sei Dank. Oh mein Gott, ja.
Dann in der Gruppe um Juvavum hast du sehr viel Terra Sigillata und sonstige Glasgefäße, aber nicht Glasurnen.
Mhm.
Und in Nordburgenland hast du häufig Metallbeigaben.
Okay.
Und das können auch eben Gefäße sein oder Waffenbeigaben. Und du hast dort in der Umgebung von Katzelsdorf hast du sehr viele Gräber, wo germanische Waffen und Gefäße drinnen sind. Jetzt geht man davon aus, dass da wahrscheinlich verschiedene Söldner angesiedelt worden sind und das deshalb da ist. Aber du siehst, dass du die Hügelbestattungen auch im germanischen Bereich hast. Das heißt, das ist nicht etwas, was rein römisch ist oder rein keltisch, sondern
es hat Einflüsse von anderen Leuten, die gerade dort waren in der Umgebung.
Und es gibt immer wieder auch die Diskussion, warum sind die Hügel... Wir haben bei uns in der Steiermark Hügelgräber in der Hallstattzeit und in der Römerzeit. Latenzeit ist manchmal ein bisschen eine Lücke, aber da haben wir nicht diese Hügel. Und jetzt war immer die Frage, ist das jetzt was Einheimisches mit den Hügeln oder ist das etwas, was mit den Römern kommt? Und da ist, ich glaube, da ist noch immer nicht das letzte Wort in der Forschung gesprochen, weil es gibt immer noch die Theorien, die sagen, na, das ist rein einheimisch oder die sagen, na, das ist rein mit den Römern mitgekommen.
Aber gut, ich kenne den Diskurs jetzt nicht so genau, aber weil wir schon fünfmal das angesprochen haben, es gab diese Hügel, diese Grabhügel ja überall, zu jeder Zeit. Es war vielleicht nicht einfach eine Erfindung von den Römern oder von den Einheimischen, sondern das hat man einfach gemacht, weil es praktisch war.
Weil es praktisch war oder weil es gerade wieder mal in Mode gekommen ist.
Ja.
Weil wir haben ja in der Steiermark zum Beispiel hallstattzeitliche Hügel, wo sich dann römische Bestattungen drin finden, weil man die wieder benutzt hat.
Ah ja.
Eben in diesem Hügelgräberfeld von Leibniz-Altenmarkt.
Ah, okay.
Oder es gibt dann auch später frühmittelalterliche Gräber in den hallstattzeitlichen Gräbern, wie oben bei Strettweg in Judenburg.
Mhm.
Also diese Nachnutzungen gibt es immer wieder.
Mhm.
Und es kann einfach wirklich nur sein, dass das eine reine Modeströmung ist, die halt dann wieder auftaucht.
Mhm.
Und Erich Hudecek, der war steirischer Landesarchäologe, war Ausgräber von Flavia Solva, und der hat Anfang der 2000er Jahre sich mit dem Thema Hügelgräber und Romanisierung befasst. Und er kommt zum Resümee: Es gibt die Hügelgräber, das sind die in einheimischer Sitte errichteten, das ist eine einheimische Tradition. Und dann gibt es die Tumuli. Das sind die, die ein bisschen ein römischeres Gepräge haben, weil sie diesen Steinkranz außen haben.
Mhm.
Und das ist das, was mit den Römern mitkommt, weil die einfachen Hügelgräber, die gibt es ab augustäischer Zeit bei uns, die gibt es sehr früh, da sind wir in der Steiermark, in der Weststeiermark sehr, sehr früh dran.
Mhm.
Da gibt es aber auch Gräber zum Beispiel, wo noch Latenschwerter und Latenwaffen drinnen sind.
Mhm.
Was du normalerweise in römischen Kontexten nicht mehr hast, du hast keine Waffen in den Gräbern. Das heißt, da gibt es so einen Übergang und an der Donau, in Carnuntum zum Beispiel, tauchen diese Hügelgräber als Sitte erst 50 Jahre später auf.
Ja.
Wahrscheinlich mit den Soldaten dann mitgekommen.
Die Idee erst danach gehabt.
Ja.
Okay, ja.
Also man kann über die Sache mit einheimische Tradition, nicht einheimische Tradition ziemlich lang noch, glaube ich, forschen.
Ein bisschen nachdenken drüber.
Weil ich vorher die Villa von Grünau erwähnt habe und über geknackte Grabhügel schon kurz etwas erwähnt habe, muss ich als Abschluss eine lustige Episode von diesem Hügelgrab erzählen, das wir da 1999 ausgegraben haben.
Okay, schon geknackt?
Das war leider schon geknackt, aber es war die Situation, wir haben diesen Grabhügel ausgegraben und er hat eigentlich komplett ungestört ausgeschaut, bis auf das, dass das Gelände vorher planiert worden ist und das alles schon sehr flach war. Es war ursprünglich Wald, der Grundbesitzer hat dann gerodet, wollte ein Viehgehege machen und da sind wir halt gerade noch einmal rechtzeitig gekommen zum Graben und graben so einen Einbau eines Grabhügels aus, also so eine Steinsetzung, eine Runde drinnen und graben dann weiter und dann ist im Zentrum des Hügels eine Steinsetzung und unter dieser Steinsetzung taucht eine Colaflasche auf.
Die römische Colaflasche?
Die römische Colaflasche.
Spannend, wo die nicht alles hinkommen.
Genau, und die Kollegin, die Uli, die das ausgraben hat, die ist einmal ziemlich durch die Decken gegangen, das weil das eigentlich ungestört ausgeschaut hat.
Ja.
Und damit haben wir gesehen, da war schon jemand drinnen.
Und hat auch noch Müll da gelassen.
Und er hat es nicht als Müll da gelassen, er hat das wirklich positioniert als Bestattungsbeigabe.
Das war als Bestattungsbeigabe oder um euch zu ärgern?
Er hat das in einer Kombi wahrscheinlich gemacht.
Haha, ich war schon da vor euch.
Genau.
Wow.
Wir haben das Grab 1999 ausgegraben. Ich habe es dann erst knapp 10 Jahre später dann bearbeitet. Und haben wir gedacht, na fix noch einmal. Diese Cola-Flasche, die ärgert mich jetzt. Hab dann Coca-Cola angerufen, Coca-Cola Company kontaktiert und gesagt, Leute, ich habe deine Cola-Flasche. Könnt Sie mir sagen, wann die in Österreich in Umlauf war? Und die haben dann zugeschrieben, ja, kein Problem, das ist eine klassische Siebdruckflasche, die war von den 1960ern bis 1995 im Umlauf.
Schau!
Das Gebinde oben zum Zumachen war nicht von Cola, sondern von der Firma Spitz, Fruchtsaft.
Ah!
Die habe ich auch kontaktiert, gefragt, Leute, ich habe diesen Verschluss, wann war der in Umlauf? Und die haben gesagt, ja, das war so 80er und 90er Jahre.
Das hat es eingeschränkt, okay?
Das hat es eingeschränkt. Okay. Das heißt, ich kann sagen, irgendwann so in den wahrscheinlich späten 80ern ist dieser Grabhügel geknackt worden.
Schau, wo noch der Wald drin war nämlich.
Wo noch der Wald drin war, wo das Ganze noch mehr oder minder im Schutz war.
Ja.
Und als zweiten Hinweis hat der Ausgräber, Grabräuber, nennen wir ihn Grabräuber, oder Raubgräber.
Raubgräber.
Er hat ein Grab ausgraben, also kann auch ein Grabräuber sein, richtig, weil der hat ja die Sachen mitgenommen.
Ja.
Eine Plastikplane als Abdeckung drinnen lassen im Grab, und zwar dieser Sack Gärtner Universalsubstrat mit einem Ablaufdatum aus den 1980ern.
Ah, das ist ein Hinweis.
Das war auch ein Hinweis. Und auch über diesen, man könnte sagen, über diesen Gärtner Universalsubstratdünger könnte man Rückschlüsse drauf ziehen, wer diesen Grabhügel ausgegraben hat. Also wir haben unseren Verdacht. Jeder, der in der Weststeiermark unterwegs ist, kann dir sofort sagen, wer das war.
Ja, das,
Aber ich möchte das nicht nennen.
Wir nennen jetzt keinen Namen.
Obwohl es zu dem Zeitpunkt, wo wir dahinter kommen sind, beziehungsweise wo wir es ausgegraben haben, war es noch strafbar, weil es noch 15 Jahren verjährt.
Aber ihr habt nichts unternommen.
Also. Nein, ich habe es erst später recherchiert, wann es ausgegraben worden ist.
Okay, ihr habt euch gedacht,
es ist nicht wert. Es ist es nicht wert. Ja.
Okay.
Aber es ist so ein nettes kleines Geschichtel, das ich gern bei Grabhügel-Kontexten verwende.
Großartig.
Vor allem noch in dem extra Zusammenhang, dass ich ja gesagt habe, in der steirisch-südburgenländischen Gruppe sind so gern Glasgefäße als Urnen drin. Und als hätte der Ausgräber, Grabräuber das gewusst, hat er uns die Colaflasche drin gelassen.
Das ist aber nett von ihm.
Schon.
So ein kleines Hallo. Ich war da. 10 Jahre vor euch. Circa. Oh, nett. Okay, noch eine letzte Frage an dich, weil wir so viel über Grabhügel und Hügelgräber geredet haben. Würdest du gerne in einem Hügelgrab bestattet werden?
Ja, warum nicht?
Schon?
Ja, und ich wäre gern eine Brandbestattung, weil Brandbestattungen gehen viel schneller zum Ausgraben und Dokumentieren.
Du willst es deinen zukünftigen Kollegen leichter machen.
Ja, schon. Ja. Schon, weil es gibt nichts Ärgeres, als wenn du in einem Gräberfeld bist und einfach Tag ein, Tag aus nur Skelette freiputzt.
Das ist nicht so witzig.
Nein.
Okay.
Und Bestattung, so eine Brandbestattung, die kannst du einfach einsackeln und dann im Labor schlemmen.
So kann man es auch nennen, ja. Und vielleicht kriegst du auch noch eine schöne Urne, die man auch untersuchen kann.
Ja.
Wäre auch nicht schlecht.
Genau.
Oh, das ist nett. Das gefällt mir. Das ist gut.
Wäre es für dich eine Option, ein Grabhügel?
Nein, ich stehe gern auf Hügeln. Ich gehe gern wandern. Ich nehme manchmal einen Stein mit. Das machen die Schotten gern beim Wandern. Auch bei ihren Cairns eben. Dann lasse ich immer einen Stein oben. Aber ich glaube, bei mir wäre es eher ein Wald. Es gibt ja diese, wie heißen die, diese Ruhewälder, heißen die so. Da kann man sich einen Baum aussuchen, man kriegt eine kleine Plakette, wird dort ausgestreut. Ich glaube, das ist ganz nett. Wenig Müll hinterlassen.
Das stimmt. Ich meine, bei mir wird es ja im Endeffekt kein Grabhügel werden, weil die Anatomie Graz wird für mich kein Grabhügel errichten, weil ich ja mein Leichnam vermacht habe, der Anatomie.
Du hast, natürlich hast du das. Daran habe ich nicht gedacht.
Aber...
Das ist nett. Ja. Da freut sich schon jemand.
Yeah, zukünftige Anatomen oder Medizinstudenten. Haben wir da was zum Sezieren mit Tattoos? Das ist super.
Oh ja, voll. Ja gut, danke fürs Podcasten mit mir wieder mal. Danke, dass du mir alles über die Hügele erzählt hast. Das war sehr spannend, vor allem die Geschichte am Ende. Sehr witzig. Danke fürs Zuhören an alle. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Beschwerden habt, wo wir sonst noch nicht zu finden sind, dann könnt ihr uns gern schreiben auf artefakte_erzählen@gmx.at oder auf unseren Social Media Kanälen, Facebook und Instagram und natürlich auf unserem Blog Artefakte erzählen.
Und hören könnt ihr uns noch nicht auf Apple iTunes, vielleicht irgendwann auf Apple iTunes, aber sonst auf Spotify, Deezer, Google Podcast, TuneIn und auf podcaster.de und auch überall unter Artefakte erzählen. Bis zum nächsten Mal.
Servus und Baba.